flackerndes Kerzenlicht und spannende Geheimnisse? Hör rein! Kerzenprofi Gudrun Hofer von Hofer Kerzen plaudert über die Magie guter Kerzen. Perfekt für alle, die wissen wollen, wann Teelichter gefährlich werden und wie es um Duftkerzen steht. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aromainfo.at. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Duft im Gespräch, dem Podcast von aromainfo.at. Heute widmen wir uns einem Thema, das für Gemütlichkeit, Atmosphäre und Sinnlichkeit steht. Wir sprechen über Kerzen und ihre vielfältigen Facetten. Unser heutiger Gast ist eine wahre Expertin auf diesem Gebiet, Magistra Gudrun Hofer, Prokuristin der Firma Hofer Kerzen, die auf eine 600-jährige Tradition zurückblickt und als österreichischer Familienbetrieb eine lange Geschichte in der Kerzenherstellung oder wie es früher hieß, Wachszieherei hat. Gemeinsam mit Gudrun werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Kerzenherstellung. Was macht eine gute Kerze eigentlich aus? Welche Unterschiede gibt es bei Wachsarten und Dochten? Welche Besonderheiten gelten für Duftkerzen und Bienenwachskerzen? Und nicht zuletzt, warum erfreuen sich Teelichter so großer Beliebtheit? Neben spontanen Einblicken in die Welt der Kerzen wird Gudrun auch erzählen, warum sie sich für eine Profiausbildung an unserem Institut entschieden hat. Herzlich willkommen, liebe Gudrun Hofer. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, liebe Ingrid. Ein herzliches Dankeschön für die Einladung zu diesem Gespräch und auch ein liebes Hallo an alle, die dazuhören draußen. Freut mich sehr, dass ich heute zu meinem Lieblingsthema Kerzen sprechen darf.
Ja, sehr schön. Ich bin schon selber so gespannt. Also ganz ein wichtiges Thema, gerade jetzt um die Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit ist ja für viele Menschen untrennbar mit Kerzenlicht verbunden. Es sorgt für eine festliche, warme Atmosphäre und schafft Momente der Besinnlichkeit. Und gerade in dieser Zeit steigt der Kerzenverbrauch ja auch, insbesondere für Adventkränze und weihnachtliche Dekorationen. Und ja, dein Unternehmen Hofer Kerzen blickt ja auf eine beeindruckende Geschichte zurück. Ich war auf eurer Website, sehr, sehr spannend. Und diese Geschichte umfasst ja mehrere Jahrhunderte schon. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie alles begonnen hat und welche besonderen Werte Hofer Kerzen von Anfang an geprägt haben.
Ja, also das ist etwas, wo wir tatsächlich sehr stolz drauf sind. Unser Unternehmen gibt es seit mehr als 600 Jahren, also seit 606 Jahren. Wenn man so hört, irgendwie, wir feiern unser 100-jähriges Bestehen, ist das ja eigentlich schon was ganz Besonderes. Wir haben das 600-jährige Bestehen gehabt vor einigen Jahren. Und zwar ist es tatsächlich so, dass man nachweisen kann, dass 1418 in dem Haus, in dem ich jetzt hier sitze und unser Bürogebäude ist, der erste Wachszieher und Lebzelter den Grundstein für dieses Unternehmen gelegt hat. Und seit 1823, das ist jetzt auch schon seit mehr als 200 Jahren, ist diese Firma, dieses Unternehmen in den Händen der Familie Hofer. Das ist die Familie meines Ehemannes. Also es ist nicht mein Unternehmen, sondern es ist unser Familienbetrieb. Und ja, auch diese 200 Jahre sind wirklich ja etwas, worauf wir sehr stolz sind, dass das so lange funktioniert hat. Und da sammelt sich viel, viel Wissen an. Was bei uns auch sehr spannend ist, vielleicht ein kleiner Einblick, damit man sich da ein bisschen vorstellen kann, wie das so ausschaut bei uns. Wir haben ein sehr altes, historisches Firmengebäude. Das ist aus der Zeit der Türkenbesatzung und hat eine Sgraffito-Fassade, also auch ganz was Altes. Wir haben einen Konferenzraum, nicht so wie andere ganz modern, sondern wir haben einen Konferenzraum, der hat Fresken an der Wand und Schnitzereien. Also wenn man bei uns ins Haus kommt, das ist schon was ganz Besonderes, da spürt man schon ein bisschen so diese vielen Jahrhunderte. Das heißt, ja, wir haben zum einen dieses Gebäude und diese Geschichte, die uns da so prägt über viele Jahrhunderte und natürlich dieses viele Wissen, das wir angesammelt haben, wie man Kerzen macht, wo man am besten die Rohstoffe herkriegt. Und ja, das kann man eigentlich sagen, dass einer unserer Hauptwerte die Tradition ist, die wir da weitertragen. Es ist aber gleichzeitig ein bisschen eine Gratwanderung in Zeiten wie diesen. Wir haben seit dem EU-Beitritt natürlich viele neue Konkurrenten bekommen, die in den österreichischen Markt gekommen sind. Wir haben mit der Digitalisierung zu kämpfen, sage ich jetzt immer wieder. Wir haben, so wie andere Unternehmen, auch das Thema Umweltschutz, das uns sehr beschäftigt. Also wir sind auch immer gefordert, trotz der vielen Traditionen auch immer wieder neue Wege auszuprobieren, was Neues zu machen. Ich habe da vielleicht auch noch ganz lustig ein paar Dinge zu berichten, die unser Unternehmen so in den letzten 100 Jahren so hervorgebracht hat, damit man sieht, wie kreativ wir eigentlich sind. Also wir haben nicht nur Kerzen gemacht, wir haben zum Beispiel auch ein Skiwachs hergestellt. Das liegt eigentlich sehr nahe bei Wachs. Und mit diesem Skiwachs ist der Toni Seiler dreifacher Olympiasieger in Innsbruck geworden. Und der hat es dann auch recht promotet. Das war ja sehr nette Anekdote eigentlich. Und viele kennen unsere Kerzen vielleicht auch aus den Harry Potter Verfilmungen. Da gibt es diese Kerzen, die so durch die Luft schweben. Also diese Fly Candle Fly heißen die. Die haben auch wir hergestellt. Wir haben aber auch ganz andere Dinge uns ausgedacht. Wir haben zum Beispiel ganz banal, früher gab es Grabkerzen in weiß und rot. Kennt man vielleicht von den Großeltern noch. Das war für uns irgendwie so, ist ein bisschen fad, kann man mal was anderes auch machen. Und haben dann angefangen, diese zu verzieren mit Sprüchen, mit schönen Bildern. Und wer jetzt gerade zu Allerheiligen vor einiger Zeit am Friedhof war, der weiß, dass das ein sehr breites Betätigungsfeld ist. Ja. Und weil ich sage Digitalisierung, wir haben unsere Kerzen inzwischen auch nicht nur offline zu kaufen, sondern wir haben zum Beispiel auch einen Online-Shop. Also wir haben ja nicht gefordert. Vielleicht kann ich da auch noch kurz was dazu sagen zum Umweltschutz, der uns sehr wichtig ist. Gerade am Grab sieht man da sehr oft viele Plastikbehälter, die dann übrig bleiben nach dem Abbrand. Das ist was, wo wir auch sehr intensiv daran forschen, dass wir unsere Produkte in die Richtung weiterentwickeln, dass sie viel umweltverträglicher sind, als es bisher immer waren. Es gibt jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, muss ich schon sagen, Grabkerzen, die man im Glas abgefüllt bekommt, die man auch wieder befüllen kann. Wir haben seit eineinhalb Jahren jetzt ungefähr kompostierbare Hüllen. Wir haben Kerzen, die ohne Paraffin und ohne Plastik auskommen. Wir haben sogar Kerzen, die in Papier verpackt werden. Also da sind wir sehr dahinter. Das ist ein großes Anliegen. Ja, und vielleicht noch eine kleine Zahl hinterher. Wir haben zum Spaß einmal ausgerechnet, wie viel Licht unsere Kerzen so machen, die wir in einem Jahr verkaufen. Also wir verkaufen im Moment circa 116 Millionen Kerzen im Jahr. Und das würde, wenn man das in Stunden Licht umrechnet, 1,2 Milliarden Stunden Licht bedeuten.
Also wir unfassbar. Sind
ein Lichtbringer. Genau.
Großartig. Also sehr, sehr spannend. Also unglaublich. Ich bin total geflasht jetzt in diesem Moment. Und jetzt ist mir gerade noch eine Frage eingefallen. Kann man eigentlich zu dir auch kommen? Macht ja auch Führungen, Betriebsführungen?
Nein, das haben wir früher angeboten, aber das machen wir nicht mehr, weil wir personell einfach das nicht unter den Hut bringen. Ja, also das leider ist nicht möglich.
Das kann ich mir vorstellen. Aber großartig. Also das muss ja wirklich was ganz Besonderes sein, allein wenn man die Räumlichkeiten betritt. Und das ist ja auch sehr, sehr motivierend, denke ich mir, wenn man diesen Spannungsbogen hier sieht, zwischen dem Traditionellen, zwischen diesen großartigen Erfolgen, das weiß ja gar keiner Skiwachs, da denke ich jetzt auch nicht im ersten Linie dran, aber es ist natürlich plausibel. Ja. Und auf der anderen Seite bis zu Harry Potter, also das ist schon wirklich, da muss man wirklich den Hut ziehen und unglaublich, also was ihr da an Innovationen geschafft habt und auch bei mir war es heuer so, natürlich alle Heiligenkerzen kaufe ich seither ja nur mehr bei Hofer, seit ich dich kenne, also Hoferkerzen eben. Und das ist mir eben auch aufgefallen, dass eure Kerzen hier sehr gut herausstechen sozusagen durch diese Sprüche. Das ist mir vor einigen Jahren schon aufgefallen. Also sehr, sehr schön, gefällt mir wirklich sehr gut. Und auch dieser Umweltgedanke, also ihr fächert es wirklich auf in alle Bereiche und da sieht man die Professionalität, die hier dahinter steckt. Und nicht umsonst kann ein Unternehmen 600 Jahre bestehen und heute noch bestehen, wenn es da nicht so viel Innovationskraft und auch Liebe zur Sache geben würde. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön, muss ich echt sagen. Ja, wenn wir schon bei den Kerzen sind, du hast auch gesagt, paraffinfrei und so weiter. Was macht denn überhaupt eine gute Kerze aus?
Ja, prinzipiell das, was sich jeder von einer Kerze erwartet, einmal, dass die ein schönes Licht macht, also gut brennt, dass sie nicht tropft, dass sie nicht rust, nicht stinkt. Also das würde ich mal so sagen, das sind so die Grunderfordernisse an eine Kerze. Das Schwierige ist nur, wenn ich jetzt im Geschäft stehe, vor der großen Auswahl, kann ich das schwer erkennen. Ja, also das schaut schön aus, ob es dann auch wirklich funktioniert, merke ich dann erst, wenn ich zu Hause bin. Und da kann man sich vielleicht als Konsument ein bisschen daran orientieren, dass man Kerzen kauft, die nach RAL-Kriterien hergestellt werden. Es gibt eine Gütegemeinschaft für Kerzen, die Kriterien festgelegt hat, nach denen Kerzen produziert werden sollten. Und da geht es eben darum, wie viel Ruß darf eine Kerze nach dem Ausblasen abgeben, alle möglichen Kriterien. Ich würde jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil das ist sehr, sehr technisch. Und wenn diese Kriterien eingehalten werden, dann würde ich mal sagen, hat man eine gute Kerze. Jetzt ist es so, dass in Europa eigentlich sehr viele Hersteller diese Gütekriterien einhalten. Manche lassen sich auch auszeichnen, also das kann man dann auch lesen auf dem Produkt. Bei uns ist es, dass wir durch die Bank eigentlich unsere Kerzen alle nach diesen Gütestandards produzieren. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, es steckt, also Kerze hat man vielleicht selber auch schon mal gemacht, da steckt eigentlich sehr viel Know-how drin, obwohl man das gar nicht vermutet, und zwar vor allem chemisches Know-how. Da kann man an kleinen Schräubchen drehen und dann kommen ganz unerwartete Phänomene teilweise zum Vorschein. Ja. Da kann ich dann vielleicht später noch ein bisschen näher drauf eingehen. Was ich gerne ein bisschen erzählen würde, wenn das für dich passt, ist einfach ein bisschen über die Rohstoffe, was so die Eigenheiten sind und bei der Kerzenherstellung, wo da so ein bisschen die Tücken liegen. Also man verwendet bei den Kerzen jetzt eigentlich hauptsächlich als Rohstoffe das Paraffin, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, Stearin und pflanzliche Fette. Und dann, damit die Kerze ja nicht nur weiß ist, weil das dann ja irgendwie fad ist manchmal, verwendet man auch noch Farbstoffe und Lacke. Und für die Aromatherapeuten unter uns auch Duftstoffe, damit sie vielleicht schön duften. Ja. Das sind so mal die Grundrohstoffe, die man verwendet. Und dann gibt es von dem Herstellungsverfahren eigentlich drei große. Das heißt, man kann Kerzen gießen, man kann die Kerzen ziehen. Das ist praktisch der Docht, der immer wieder durchs Wachs gezogen wird. Auch das kann man selber machen. Bei uns geschieht das mit großen Maschinen. Und da wird dann praktisch immer wieder eine Schicht mehr auf dem Docht an Wachs aufgetragen, solange bis man halt sagt, jetzt ist die Kerze dick genug. Also das ist das Kerzenziehen. Und dann gibt's noch das Pressverfahren, wo einfach Wachsgranulat zu einer Kerze gepresst wird. Und das Besondere an Kerzen, dass die wirklich gut funktionieren, ist, man muss da wirklich gut Bescheid wissen, was hat man für eine Mischung aus Wachs, weil selten verwendet man wirklich ein reines Paraffin oder ein reines pflanzliches Fett, oft sind das Mischungen. Und die müssen unbedingt abgestimmt sein auf den richtigen Docht. Der Docht wird aus Baumwolle hergestellt zum Beispiel, der besteht aus ganz vielen Fäden. Und je nachdem, wie die einzelnen Fäden gespannt sind, also jeder kennt diese Krümmung vom Docht. Das ist jetzt nicht ein Fehler im Produkt, dass der eigentlich gerade sein sollte, sondern das ist Absicht, damit die Flamme richtig brennen kann. Und damit der Docht sich krümmt, müssen da einige Fäden besonders gezogen werden. Also das ist auch eine eigene Wissenschaft. Es gibt eben auch daher eigene Dochthersteller, die sich auf das spezialisiert haben. Und ganz besonders ist es dann noch einmal herausfordernd, wenn man Duft und Farbe in die Kerze hinzugibt. Da erzähle ich dann später gerne noch mehr, weil das auch gerne miteinander reagiert. Ja, und dann muss man dann natürlich wissen, wie man eine Kerze richtig lagert, damit die nach ein paar Monaten immer noch so ausschaut, wie zu dem Zeitpunkt, wo man sie eingelagert hat. Ja, das ist immer so jetzt die grobe Übersicht. Und dann könnte ich jetzt noch genauer erzählen, warum wir zum Beispiel sehr viele Kerzen aus Paraffin herstellen. Paraffin ist ein Produkt, das man jetzt schon bald seit 100 Jahren verwendet und wo es ganz viele Erfahrungswerte gibt. Das heißt, man weiß, wie man das am besten verarbeitet, dass die Kerze dann hinterher optimal brennt. Es gibt dazu auch viele Prüfkriterien. Das heißt, wenn ich weiß, ich verwende das Paraffin in dieser und dieser Zusammensetzung, dann weiß ich, dass das Produkt, das hinten herauskommt, eine hohe Qualität hat. Bei den neueren Rohstoffen, die in den letzten Jahren oder inzwischen bei manchen auch Jahrzehnten entwickelt worden sind, hat man noch diese Erfahrungswerte nicht unbedingt. Es wird zum Beispiel als alternativer Rohstoff, werden viel pflanzliche Öle verwendet, wie zum Beispiel Rapsöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl und Kokos- und Palmöl natürlich. Die haben den Nachteil, dass die Kerze dadurch weicher wird. Das heißt, da ist mit Kerzenziehen nichts, die muss man dann in Gläser abfüllen. Also das heißt, ich kann nicht jedes Herstellungsverfahren für jedes Paraffin verwenden. Die haben aber dann den Vorteil, wenn ich sie im Freien verwenden möchte und es ist vielleicht kalt draußen, dann brennen die besser, weil das Wachs schneller flüssiger wird als beim Paraffin. Dann gibt es Stearin. Das wird hergestellt aus Fetten, die alkalisch verseift werden. Das hat den Vorteil wieder, das ist härter. Das heißt, wenn es recht warm ist, dann bleiben diese Kerzen formbeständiger. Da ist allerdings das Rohmaterial etwas teurer und dadurch natürlich auch dann das Endprodukt, die Kerze, teurer. Bei den Dochten, das ist dann für die Bastler ganz interessant, gibt es im Großen und Ganzen zwei Varianten. Es gibt die Flachdochte und die Runddochte. So wie man schon sagt, der Flachdocht ist einfach flach und den kann man verwenden, wie man möchte. Also man kann ihn nach oben oder nach unten in eine Kerze einspannen. Beim Runddocht muss man wissen, wie die Laufrichtung ist, weil sonst brennt die Kerze nicht. Runddocht ist ein bisschen dicker und saugt dadurch mehr. Also den verwendet man dann gern für Kerzen, die im Freien verwendet werden oder wo einfach das Material, das Grundmaterial schwerer zum Ansaugen ist. Und dann gibt es noch in den letzten Jahren so eine Neuerfindung, die Holztochte. Hast du vielleicht auch schon gesehen?
Nein, die habe ich noch nicht gesehen.
Das schaut aus wie so, wie man es früher verwendet hat, so kleine Kienspan, die man anzündet, die man dann jetzt nicht in irgendeiner Fettmasse drin sind, sondern in Paraffin oder welche Wachsmasse auch immer. Das schaut richtig toll aus, knistert da super, aber sie brennen halt nicht so besonders gut hell. Ja, also das ist mehr so Show-Effekt, damit man ein bisschen so das heimelige Knistern zu Hause hat, ja. Und was ich auch sehr spannend finde, also Wachs ist prinzipiell opak, das heißt, es ist eigentlich durchsichtig. Das heißt, wenn man möchte, dass diese Kerze irgendeine Farbe hat, dann muss man die dazugeben. Und da gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Das kann ich machen, indem ich organische Pigmentfarben dazugebe oder fettlösliche Farbstoffe. Und da kann man dann zwei verschiedene Dinge tun mit den Kerzen. Also fettlösliche Farbstoffe verwendet man, um Kerzen komplett durchzufärben. Und organische Pigmentfarben, die verwendet man, um Kerzen eine Außenhülle zu geben, die dunkler oder färbig ist. Und wenn man diese Außenhülle hat, da verwendet man meistens ein Wachs, das ein bisschen eine höhere Schmelztemperatur hat. Das heißt, die Außenhülle bleibt ein bisschen länger bestehen als das Innenleben und dadurch tropfen die Kerzen weniger. Das verwendet man gerne bei Spitzkerzen. Also wenn Spitzkerzen getaucht sind und nicht durchgefärbt, dann sind die im Abbrand so, dass sie weniger abrinnen. Ja, und am besten würde ich jetzt immer sagen, weil du mich gefragt hast, gute Qualität brennen sicher einfach ungefärbte Kerzen. Ja, da ist nichts drinnen, was ihn stört, die funktionieren gut.
Okay, also sehr, sehr spannend. Ja, das mit den Holztochten, so eine Kerze muss ich mir zulegen. Das finde ich sehr spannend. Ja, und das knistert auch noch eine Bitte. Genau. Sehr, sehr spannend. Ja, du hast auch gesagt, dass natürlich Duftstoffe dazugegeben werden, ja, zu den Kerzen, nicht nur die Farben, sondern auch die Duftstoffen. Gibt es in Bezug auf Duftkerzen Besonderheiten? Was sind denn so die Unterschiede zwischen synthetischen Beduftungen und natürlichen Beduftungen?
Natürliche Beduftungen werden in der professionellen Kerzenherstellung so gut wie kaum verwendet, sage ich, so gut wie gar nicht. Das hat nämlich einen speziellen Grund. Du kennst es aus der Aromatherapie, wenn man ätherische Öle kauft, die haben gewisse Eigenheiten. Ja? Die haben zum einen manchmal nicht besonders lange Haltbarkeit, zum anderen ist es, wenn du die immer wieder nachkaufst, haben die oft unterschiedliche Qualität, selbst wenn man sie beim selben Hersteller kauft, weil sie einfach aus einer anderen Produktionszeit kommen. Das heißt, es ist für die professionelle Kerzenherstellung sehr schwierig, mit reinem natürlichen ätherischen oder wie auch immer Ölen zu arbeiten. Ja. Es ist, wie soll ich das sagen, bei den ätherischen Ölen, man kennt es, bei der Aromatherapie verwendet man das zum Beispiel in Duftlampen. Ja, da gibt man das oben in ein Gefäß, wo ein bisschen Wasser drin ist, ein paar Tropfen ätherische Öle drauf. Das wird erwärmt, ja, oder erhitzt, aber es wird nicht verbrannt. Ja. Wenn man natürlich ätherische Öle in der Kerze gibt, dann würde die mit verbrannt werden. Und was dann da an Rückständen rauskommt, das müsste man bei jeder einzelnen Duftrichtung untersuchen und das wäre sehr aufwendig. Das heißt, es wird in der Kerzenherstellung sehr gerne mit synthetischen Düften gearbeitet. Das ist jetzt vielleicht, klingt für die gerade diejenigen, die mit Aromatherapie arbeiten, jetzt wollen wir nicht haben. Man muss auch überlegen, was man mit dem eigentlich möchte. Also man macht mit Duftkerzen normalerweise keine Aromatherapie, sondern eine Raumbeduftung. Für das ist es sicher gut. Wenn man damit Aromatherapie machen möchte, dann funktioniert das nicht wirklich. Ich würde gerne auch noch bei den Duftkerzen dazu sagen, zum Beispiel, was da die Probleme sind. Kerzen haben eine sogenannte Kaltabstrahlung und eine Warmabstrahlung. Das heißt, wenn eine Kerze nicht angezündet ist, dann riecht eine Duftkerze vielleicht besonders gut. Wenn jetzt in dieser Duftkerze zum Beispiel Agrumenöle, also Zitrone, Orange verarbeitet worden sind, und man zündet die an, hat die Kerze, wenn sie angezündet ist, eine Warmabstrahlung und bei den Agrumenölen ist es zum Beispiel so, dass diese sich sofort verflüchtigen, das heißt, das riecht nach gar nichts mehr. Das heißt, wenn ich jetzt eine als natürlich beduftete Kerze, ausgewiesene Kerze kaufe und es will mir jemand erzählen, da ist ein ätherisches Öl drinnen und die duftet dann im warmen Zustand wirklich noch super nach Orange, dann weiß ich, dass das entweder kein natürliches ätherisches Öl ist, was drinnen ist, oder sie haben einen Duftstabilisator verwendet. Und das ist eigentlich was, was man auch nicht unbedingt in einer rein natürlichen Kerze haben möchte. Es ist also bei der Kerzenherstellung, dass das Wachs natürlich erhitzt wird. Und wenn man in ein erhitztes Wachs ein Duftöl, ein ätherisches Öl hineintut, dann verändert das oft den Duft. Es ist dann auch so, dass es mit Farbstoffen reagiert. Also wir haben das Phänomen schon mal gehabt, das war jetzt nicht einmal ein natürliches ätherisches Öl, sondern das war ein synthetisches Öl, dass eine grüne Kerze, die noch, ich glaube Zirbe war das damals, gerochen hat, nach der Produktion wirklich super war. Und dann waren es nach ein paar Monaten Lagerung, hat sich die Farbe auf einmal auf braun verändert und der Duft auch dementsprechend. Also das sind dann oft Reaktionen, die es über die Zeit gibt, die man da ganz schwer abschätzen kann. Naturidentische Duftstoffe werden verwendet. Das heißt, was ist das? Was kann man sich da vorstellen drunter? Das heißt, das sind Duftstoffe, die aus natürlichen Ölen isoliert werden, wo dann aber synthetische Komponenten dazukommen, damit der Duft stabil bleibt. Und man muss sich jetzt da keine Sorgen machen, dass das irgendwie gesundheitlich bedenklich ist. Also wir haben ganz, ganz strenge Kriterien, nach denen das überprüft wird. Und wenn ich mir in einem Zimmer jetzt nicht 100 von diesen Kerzen aufstelle, sondern wie man das halt üblicherweise macht, eine, ist das gesundheitlich unbedenklich. Aber es ist halt keine Aromatherapie. Also für das ist es gescheiter, man nimmt das Duftlamperl und tut das dort hinein und genießt diesen Wohlgeruch, den man dann hat.
Aber dazu braucht man auch eine schöne Kerze.
Ja.
Und das ist wichtig, weil die Kerze, also ich persönlich liebe ja meine Duftlampe nicht nur im Winter, wo es die meisten kennen, mit dem, wenn die Abende schon so früh beginnen, und man sich es gemütlich macht zu Hause, dass man eine Aromalampe eben mit einer Kerze verwendet. Ich verwende die auch im Sommer am liebsten.
Ja. Ja.
Da kann man das ja wunderbar kombinieren.
Das ist eben genau.
Und jetzt weiß ich, also möglichst keine Farben. Und Duftkerzen verwende ich persönlich sowieso nicht, weil ich sie eben das getrennt verwende. Ich brauche immer beides, selbst wenn ich einen Diffuser aufstelle, weil ich einfach gerne Kerzenlicht habe.
Ja.
Weil das einem Raum ein ganz anderes Ambiente gibt.
Das stimmt.
Mir persönlich, egal welche Jahreszeit, beim Abschalten einfach gut hilft. Ich kann keinen offenen Kamin haben oder kein Feuer, in das ich hineinschauen kann. Für mich ersetzt das die Kerze.
Ja.
Und das ist einfach, egal um welche Jahreszeit, immer gemütlich und hat ein bisschen Urlaubsfeeling dabei,
das muss ich schon dazu sagen.
Also das ist
irgendwie ein bisschen entschleunigend, gell? Man macht das
absolut.
Man kommt nach Hause und zündet sie überall. Das ist ja.
Genau, oder beim Essen, also bei uns steht auch am Esstisch immer eine Kerze und die zünden wir auch fast immer an. Also das gehört einfach, das ist ein Ritual. Es ist ja auch eine Kerze zu entzünden, gehört ja auch zu wichtigen Ritualen im Leben dazu. Und diese Rituale sind nicht nur zu Allerheiligen und zu Weihnachten, sondern ein Ritual ist ja auch das tägliche gemeinsame Essen zum Beispiel und das Entspannen. Und deshalb, da ist für mich Kerzenlicht einfach etwas ganz Wichtiges, das
unterstützt den
besonderen Ganz verleiht, sage ich jetzt einmal. Ja, genau. Ja, und der Duft, der gehört natürlich auch dazu, den habe ich auch immer, aber ich habe den halt getrennt, da kommen wir dann später auch noch dazu, nämlich zu den Teelichtern, weil die brauche ich für meine Duftlampe. Ja. Aber ganz kurz noch, du hast ja im Jahr 2018 bei uns die Profiausbildung in Aromapraxis gemacht und danach auch den Lehrgang zum Kosmetikrecht. Aroma-Ausbildungen gab es ja damals schon von vielen, vielen verschiedenen Anbietern. Du hast ätherische Öle natürlich auch im Einsatz, nehme ich einmal an, privat, auch ergänzend. Du brauchst natürlich auch das Aromawissen für synthetische Duftstoffe, weil die Moleküle sind ja letztendlich trotzdem die gleichen. Und wenn man eine Komposition erstellt, ist dieses Wissen ja trotzdem wichtig. Warum hast du dich damals für unser Institut entschieden?
Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich habe mich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, das muss irgendwie möglich sein, dass man eine wirklich gute Duftkerze, ich meine, eine gute Duftkerze mit ätherischen Ölen macht. Und ich habe da einfach ein bisschen recherchiert und bin dann draufgekommen, dass man da eigentlich, glaube ich, wirklich gut informiert sein muss, weil das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, also sagen wir mal, diese ätherischen Öle und so halbseitiges Wissen ist da nicht gefragt. Ja. Also für mich war es wichtig, dass ich eine gute, fundierte Ausbildung im Bereich von Biochemie, im Bereich von medizinischem Hintergrundwissen, aber auch die Psychologie, wie wirkt der Duft auf die Psyche, kriegt. Und das war für mich so, ja, ich mache, keine Ahnung, weihnachtliche Duftkerzen mit ganz viel Zimt drinnen und dann komme ich drauf, jetzt ist dann jemand, keine Ahnung, schwanger und hat ein Problem damit. Ja, will ich nicht. Dazu muss man das aber wissen. Und dieses Wissen eignet man sich nicht in einem zwei Tage Kurs an, ja. Also das ist für mich eigentlich Ja, ich schlage dir mal die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich lese in 2 Tagen zum Aroma-Experten, dann denke ich mal, um Gottes Willen, ja, also das ist ungefähr so in 2 Tagen zum Arzt, ja, also das geht sich nicht aus. Und da bin ich bei dir wirklich gut fündig geworden, gut abgeholt worden und ganz ehrlich, es ist jetzt auch noch so, ich bin oft auf deiner Website unterwegs und denke mir, ah, und das interessiert mich noch und das würde ich noch gern machen. Du hast so viele spannende Kurse, so viele spannende Vortragende, also wo man das wirklich gut aufbereitet kriegt, dass man das neben einem Beruf lernen kann und was mir auch wirklich, wirklich wichtig ist. Also ich bin ja vom Grundberuf her, bin ich Juristin und es ist mir ganz wichtig zu wissen, wo sind da die rechtlichen Grenzen, was darf ich nicht. Und ich finde es auch sehr gut, dass du das auch wirklich vermittelst, dass keiner das Gefühl kriegt, ja, also ich bin jetzt da der Arzt, bloß weil ich einen Kurs gemacht habe irgendwo und weiß, wie die vorher erwähnte Zielgruppe duftet. Also einfach diese Professionalität, die ich da bei dir gekriegt habe, das war, kann ich jedem nur empfehlen, bei dir diese Ausbildung zu machen. Das ist für einen selber interessant, das ist, wenn man sich beruflich damit beschäftigen will und das ist wirklich nichts, ist kein esoterischer Humbug, sage ich jetzt mal, sondern das ist alles fundiertes Wissen, das man auch nachlesen kann. Du machst kein Geheimnis daraus, wo du deine Informationen her hast und da kann man sich auch damit beschäftigen und ja, das hat es für mich ausgemacht, ja.
Das freut mich wirklich sehr. Ja, und seit damals hat sich ja trotzdem auch schon wieder einiges getan. Ja. Du hast ja damals noch den Kurs gemacht, da hat er die Ausbildung Diplomierter Aromapraktiker geheißen. Ja. Und da hat sich in der Zwischenzeit ergeben, dass einige Ausbildungsinstitute sich gedacht haben, ja cool, jetzt ist diese Bezeichnung gut etabliert, jetzt werden wir das auch übernehmen. Und genauso wie du auch sagst, für bis zu manchmal 2 Tageskurse und so weiter. Das Ganze ist nicht schützbar gewesen und da mussten wir natürlich auch uns was überlegen, so wie das auch bei euch der Fall ist. Wenn man länger bestehen möchte, muss man mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit, heißt es auch.
Ja. Vor allem, wenn man erfolgreich ist, muss man sich die Nachahmer vom Hals halten.
Genau, und das ist einfach schwierig. Ja. Es ist auf der einen Seite, heißt es immer, es ist ein Kompliment. Ja, solange es auf dem gleichen Niveau ist, ist es ein Kompliment. Aber wenn einfach Dinge, sag ich mal, abgekupfert werden und dann in vereinfachter, nennen wir es anderer Qualität, dargestellt werden, ist das natürlich sehr schwierig. Und der Begriff, wie gesagt, war nicht schützbar und da haben wir uns dann 2022 überlegt, die Flucht nach vorne anzutreten und unsere Abschlussbezeichnungen als Marke schützen zu lassen, damit eben klar erkennbar ist, wer von uns ausgebildet wurde, weil an der Bezeichnung Diplomierter Aromapraktiker erkennt man es nicht mehr. Was mich damals schon ein bisschen entsetzt hat, war das, dass mich kein einziges von diesen Instituten jemals gefragt hat, ob sie denn die Bezeichnung übernehmen dürfen. Früher war das eine Frage der Ehre. Ja, da hat jedes Ausbildungsinstitut seine eigenen Abschlussbezeichnungen gehabt, hat man schon gewusst, wenn der so heißt, dann ist er von dem Institut, wenn der so heißt, ist er von dem. Und das ist ja hier eben komplett verschleiert dann, wenn man so eine Allgemeinbezeichnung dann verwendet. Und unsere Abschlusstitel heißen nun eben MAS&T, Master of Aroma Practice oder Nurse&T Professional. Ich muss mich entschuldigen für heute fürs Räuspern, aber ich war vorige Woche ein bisschen angeschlagen, weil ich zu viel geredet habe, zu viel unterrichtet habe. Ja, und so haben wir eben auch den MAS&T Professional, da sind wir ganz stolz. Das ist nämlich auch mittlerweile eine von der Apothekerkammer akkreditierte Fortbildung für eben Apotheker, Pharmazeuten. Ja, aber wir bieten Kurse an vom Anfänger, der sich einfach nur mal ein bisschen näher informieren möchte, bis eben High-Level-Profi-Ausbildungen. Ja, und neben diesen Aromatherapiekursen bieten wir ja auch die Kosmetikhersteller-Lehrgänge an, die sich ja eigentlich im Speziellen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen konzentrieren. Diesen Kurs hast du, liebe Gudrun, ja auch bei uns absolviert. In der Kosmetik wird oft Bienenwachs als Konsistenzgeber verwendet, aber Bienenwachs ist ja auch in der Kerzenherstellung sehr beliebt. Mich interessiert, sind Bienenwachskerzen tatsächlich eine bessere Alternative zu anderen Kerzenarten?
Ja, schwere Frage. Vielleicht einmal vorweg, Bienenwachs ist eigentlich ein sehr kostbarer und eigentlich für die Kerzenhersteller auch ein sehr teurer Rohstoff. Man muss sich vorstellen, also eine Biene produziert in ihrem Leben nur wenige Milligramm Wachs. Also für 1 Kilogramm Wachs müssen ungefähr 150.000 Bienen arbeiten. Also das ist schon beachtlich, ja. Und die Bienen haben ja Wachs ganz gerne selber für ihre Waben. Das ist immer das eine. Das heißt, in Europa gibt es sehr wenig Wachs, das wir verwenden könnten. Das heißt, um Bienenwachs in der Kerzenherstellung zu verwenden, müssen wir auf Rohstoffe zurückgreifen, die aus dem ferneren Ausland kommen. Das heißt, Bienenwachs wird größtenteils aus China geliefert, aus Südamerika, aus Südafrika und ist eben zusätzlich zu dem, dass es nur so wenig verfügbar ist, auch durch den Transport sehr teuer. Bienenwachs hat, das kennt glaube ich jeder, ja, das kennt man von Weihnachten, oft hat man das auf den Baumkerzen, waren die Baumkerzen aus Bienenwachs, diesen speziellen Duft. Also das ist also ein Wohlgeruch. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass dieses Bienenwachs eigentlich eben aufgrund, so wie es hergestellt wird, durch die Bienen immer ein bisschen verunreinigt ist. Und wenn man das jetzt so, wie es ist, in einer Kerze verwendet, das sieht man dann oft bei den Imkern oder so, dann brennen diese Kerzen nicht wirklich gut. Das heißt, damit man das, wenn man Bienenwachskerzen in großen Mengen verkaufen möchte, müsste man das Bienenwachs vorher reinigen. Und zwar richtig gut reinigen, und das passiert auch nicht einfach, indem man es in die Sonne legt, sondern mit Zusätzen. Und dann ist es eigentlich auch nicht mehr so dieses Naturprodukt, das es ursprünglich war. Also für den Kerzenhersteller, der das klein als Handwerksbetrieb macht und auf Weihnachtsmärkten verkauft und wo auch der Anspruch an es rußt nicht nach oder irgendwas nicht so hoch ist, sind Bienenwachskerzen sicher ein schönes Produkt. Für die professionelle Kerzenherstellung ist es eher nicht so gut geeignet. Ja, also das verwenden wir nicht so gern. Das ist übrigens jetzt ein gutes Beispiel, wo ich vorher gesagt habe mit dem Docht. Also wenn jemand selber Bienenwachskerzen macht, bitte unbedingt den Runddocht verwenden und mit der Flechtrichtung, also das V nach oben einspannen, damit die Kerze dann schön brennt. Ja, also das ist vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die das gerne selber machen. Also wir verwenden das wirklich eigentlich nur als Zusatz in Christbaumkerzen, aber das ist auch, also da ist noch anderes Material mit dabei und nicht nur reines Bienenwachs.
Ich verstehe. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das finde ich ja auch oft eine Augenauswischerei mit gewissen Produkten, die dann in großen Mengen produziert werden, die dann sehr, sehr lange Transportwege haben. Und da geht es nicht nur um die Kosten, sondern das ist ein ökologischer Gedanke.
Ja, außerdem, ja. Mhm.
Und das ist für den Konsumenten oft nicht transparent.
Nein, genau.
Muss man schon dazu sagen.
Genau. Mhm.
Aber kommen wir jetzt zu meinen Lieblingskerzen. Zu den Teelichtern. Von denen habe ich einen unglaublichen Verbrauch. Ja, das sind wahrscheinlich die meistverkauften Kerzen.
Das ist tatsächlich.
Das muss man sagen, ja. Warum ist das so? Sind ja nicht alle mit der Duftlampe bewaffnet, so wie ich.
Nein, aber so Teelichter sind eigentlich, das kann man so sagen, es ist so wie die Backelsuppe. Das ist so ein Convenience-Produkt. Ja. Das hat man in rauen Mengen, wie du sagst, zu Hause. Das nimmt man her bei Gelegenheit. Das braucht man nicht irgendwo herumstehen haben und das verstaubt nicht, sondern man zündet das an und wenn es fertig ist, schmeißt man es weg, ja. Gibt natürlich auch inzwischen schon welche, wo man da in Glas Nachfüllungen geben kann, aber im Prinzip, es ist ein Convenience-Produkt und deswegen ist es auch so beliebt. Und man kann ja nicht viel falsch machen, man muss es nicht pflegen, man muss es einfach nur anzünden und fertig. Das ist aber auch schon die Krux. Das wissen wieder die wenigsten, so eine Zerteelicht ist eigentlich konzipiert als sogenannter Einmalbrenner. Ja? Ich weiß nicht, wie du das machst mit den Duftlampen, aber oft hat man nicht so Zeit, dass man jetzt wartet, bis das Teelicht wirklich ausgebrannt ist. Das heißt, man bläst es ab und zündet es wieder an. Und das ist genau das, wofür dieses Produkt eigentlich nicht gemacht ist. Und da funktioniert es oft nicht, weil dann ist der Docht zu kurz oder das Wachs zu wenig. Oder umgekehrt, also wenn der Docht zu kurz ist, bleibt zu viel Wachs in der Brennschale übrig. Und dann hört man dann oft, ah, das ist ein schlechtes Produkt. Nein, ist es nicht. Man müsste es nur einfach, wenn man es angezündet hat, fertig brennen lassen. Ja, also das ist einfach von der Produktionsart her so dafür gemacht. Was auch ganz, ganz wichtig ist, das möchte ich jetzt bitte da unbedingt noch dran fügen, und zwar, dass man bei den Teelichtern auch unbedingt darauf achten muss, wenn man sie anzündet und mehrere verwendet, dass man einen Abstand zwischen den Teelichtern hat. Das sieht man oft so, dass Konsumenten so Herzerl aus Teelicht aufstellen und so. Man muss wirklich aufpassen, wenn man Teelichter zu knapp aneinander stellt, und zwar in großer Menge, dann kann es zu einer Selbstentzündung kommen. Und das ist nicht lustig. Also wenn sich so Paraffin selbst entzündet, dann gibt es wirklich einen gescheiten Brand. Und was dann noch ganz wichtig ist, im Reflex holt man sich dann vielleicht ein Glas Wasser und kippt es drüber. Bitte ja nicht. Das ist wie Fett, da darf kein Wasser dran. Ja? Also wenn was zu brennen anfängt bei Kerzen, immer mit irgendwas abdecken, ablöschen, aber kein Wasser drauf gießen, weil das spritzt und fährt aus. Und ja, das wollen wir alle nicht.
Ja. Yeah. Genau. War sehr, sehr wichtiger, nützlicher Tipp.
Ja, wirklich.
Das mit den Einmalbrennern, das war mir zwar nicht bekannt, aber ich habe das immer so gehandhabt, weil bei mir, das kommt wirklich ganz selten vor, dass das Teelicht nicht, dass ich das ausblase, dann muss ich schon weg. Aber ja, beobachtet habe ich das schon, dass das dann nicht ordentlich funktioniert. Aber dafür habe ich in verschiedenen Größen.
Genau, die gibt's. Es
gibt also, auch ganz große, die flacheren.
Ja, und es gibt auch Maxi-Teelichter, die brennen 8 Stunden. Genau. Also da sitzt ja sicher keiner daneben und wartet 8 Stunden. Die kann man natürlich schon abblasen und wieder anzünden. Aber gerade die kleinen, also da geht sich das wirklich dann oft einfach nicht aus. Und es bleibt halt einfach dann ein Wachsrest.
Also das finde ich, ist sowieso notwendig auch für die Duftlampe. Und wenn ich am Abend die anzünde, das passt genau, also für den ganzen Abend, dann nehme ich die kleinen. Und tagsüber im Büro zum Beispiel habe ich auch gerne die Aromalampe, noch lieber als ein Diffuser. Und da habe ich die größeren, also das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Aber das mit dem Aneinanderreihen, das wusste ich nicht. Ja. Kommt aber bei mir nicht vor, weil ich sowieso immer in einen Halter gebe. Auch bei meiner Aromalampe habe ich so ein kleines Gefäß, wo das Teelicht hineinkommt. Aber das habe ich auch schon öfter gesehen, dass die so aneinander gereiht werden. Ja, genau. Und man hört sie auch hin und wieder, dass sich die Teelichter entzünden. Mhm. Genau. Aber so kann man das gut vermeiden.
Ja, genau.
Apropos Sicherheit, was kann man denn überhaupt selber tun, damit Kerzen gut und sicher brennen?
Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, Kerzen einfach nicht unbeaufsichtigt brennen lassen. Also das ist das oberste Kriterium. Bei uns zu Hause ist es tatsächlich so, wenn wir das am Tisch brennen haben und wir verlassen den Raum auch nur kurz, wir blasen die Kerze aus und zünden sie dann eben wieder an, wenn wir wieder kommen. Ja. Man darf es nicht unterschätzen, einfach ein offenes Feuer. Das finde ich nämlich auch so schade, weil früher konnten Kinder das schon von klein auf an lernen. Da gab es eben die Martinsfeste, die jetzt eigentlich schon fast an vielen Orten nicht mehr gefeiert werden oder mit LEDs gefeiert werden oder Fackelumzüge, wo man von klein auf irgendwie gelernt hat, das ist eine schöne Sache, aber man muss einen richtigen Umgang damit haben. Ja, man muss aufpassen, man muss vorsichtig sein. Und was muss man machen, damit das wirklich gut und sicher brennt? Also wie ich schon gesagt habe, es ist nicht nur beim Teelicht so, dass man das eben eine gewisse Zeit brennen haben sollte, sondern auch bei Stundenkerzen zum Beispiel. Wenn ich eine Stundenkerze habe, dann muss die eine gewisse Zeit brennen, damit diese Brennschüssel oben flüssig wird vom Wachs. Wenn ich das nicht mache, dann brennt die Flamme praktisch ein kleines Loch hinein, dann blase ich das aus. Wenn ich das nächste Mal anzünde, wenn es mir gelingt, dann wird das Loch ein bisschen tiefer. Das heißt, da kriegt die Flamme zu wenig Luft und dann brennt die Kerze nicht gut und beginnt zu rußen. Ja? Früher gab es auch noch eigentlich in jedem Haushalt, meine Großeltern haben das gehabt, ein Kerzenmesser. Mit dem hat man den Rand von Kerzen nachgeschnitten, wenn er stehen geblieben ist. Das ist bei Kerzen mit einem Durchmesser von 7 cm ganz normal. Die Flamme macht nicht so große Wärme, dass der Rand da wirklich wegschmilzt. Das heißt, das musste man einfach von Zeit zu Zeit muss man das nachschneiden, damit die Flamme genug Luft kriegt und nicht rußt und ordentlich brennt. Wichtig ist ja, dass da nicht irgendwelche Zündholzresteln im Wachs drinnen sind oder wenn eine Tochter mal ein Stückchen abgebrochen ist, dass man das, bevor man es wieder anzündet, wirklich wegtut. Ja? Das sind lauter Dinge, die sich sonst entzünden können. Ja? Dann, was auch wichtig ist, man muss im Prinzip alles fernhalten, was irgendwie zur Kerze hinkommen kann, Vorhänge etc., ja, weil wenn der Windstoß kommt, brennt.
Katzen zum Beispiel.
Katzen, kleine Kinder, ganz genau.
Ja. Ja.
Wir hören auch ab und zu, dass eine Kerze irgendwie abgeronnen ist oder ausgelaufen ist. Es ist sehr oft dann, dass eine Zugluft im Spiel war. Kerzen haben natürlich ein Problem mit Zugluft. Je mehr da Bewegung in der Luft ist, umso mehr rennt die Kerze. Das hat mit Qualität nichts zu tun, das ist ein physikalisches Phänomen. Ja, da muss man halt schauen, dass keine Zugluft im Raum ist, beziehungsweise auch, dass die Kerze gerade steht, weil wenn sie schief steht, dann rinnt sie auch. Und ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Kerzen immer ganz stabil und ganz sicher auf einer nicht brennbaren Oberfläche stehen, also auf einem Kerzenteller, was auch immer, ja, nicht direkt am Holz. Das gilt auch für Kerzen im Glas, das denkt man nicht dran, weil da ist eher schützendes Glas drumherum, aber so ein Glas wird beim Abbrand auch sehr heiß. Ja, da kann es dann schon passieren, wenn man das einfach so auf den Tisch stellt, dass dann einfach an der Oberfläche vielleicht ja eine kleine Farbveränderung dann da ist. Also immer Kerzen auf einer nicht brennbaren Oberfläche abstellen und dort anzünden, genau.
Ja, im Prinzip. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, unbedingt. Ja. Also das ist wirklich eine wichtige Sache, weil du hast auch ein wichtiges Thema angesprochen, den Umgang mit Kerzen zu lernen und dass man das schon in der Kindheit lernt. Ja. Ich beobachte es in verschiedenen Bereichen, dieses Phänomen, die Kinder zu schützen und die Steine aus dem Weg zu legen und dass ja nichts passieren kann und so weiter. Vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen bequemer für die Erwachsenen, muss man auch dazu sagen. Möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber ich denke mal, das schaukelt sich dann so hoch gesellschaftlich auch und dann verwendet man halt statt der Teelichter oder statt der Kerzen beim Laternenfest diese LED-Lampen. Ich persönlich mag ja diese LED-Lampen überhaupt nicht, die aussehen wie Kerzen, ja. Aber viele finden sie praktisch. Warum verwendet man überhaupt noch echte Kerzen, wo es doch dieses elektrische Licht gibt, das so praktisch ist? Ich meine, ich weiß es schon, aber vielleicht gibt es da irgendwelche Untersuchungen
dazu. Es gibt tatsächlich Untersuchungen dazu. Und zwar, wenn man Kerzenlicht hat, dann hat es ein gewisses charakteristisches Farbspektrum. Das kann man analysieren. Also es gibt Rotanteile im Licht und Blauanteile. Und je mehr Blauanteile ein Licht hat, umso kühler ist es und umso anregender ist es. Und das ist typisch für eine LED, ja. Das heißt, wenn ich möchte, dass ich möglichst aktiv werde und vielleicht auch nicht so gut schlafen kann, dann schalte ich mir ein LED ein. Wenn ich das Gegenteil erreichen will, dann zünde ich mir eine Kerze an, weil Kerzenlicht hat ein ganz ein großes Rotspektrum. Und dieses Rotspektrum fördert zum Beispiel auch, dass Melatonin gebildet wird im Körper. Das heißt, wenn ich mir am Abend diese Kerze anzünde, dieses diffuse, schummrige Licht, das hilft dem Körper, zur inneren Ruhe zu kommen, ja, herunterzukommen, abzuschalten. Und dann kommt noch diese Kofaktoren, nennt man das dazu, eine Kerze flackert. Also das heißt, es bewegt sich leicht, es ist ein bisschen wie so ein kleines Lagerfeuer, das hat Gemütlichkeit, es hat einen speziellen Geruch, das kennt ja auch jeder von uns, speziell wenn man das ausgeblasen hat, dieser ja, so Wachsgeruch einfach in der Luft. Das ist eigentlich, glaube ich, was Positives. Ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, oh, das stinkt nach Wachs, sondern jeder sagt, das riecht gut. Und dann auch noch die Wärmeabstrahlung, also die Infrarotabstrahlung von einer Kerze, die macht auch was mit unserem Körper. Also im Großen und Ganzen macht die ja Wohlbefinden. Das kann eine LED nicht. Ja. Also eine LED imitiert im Prinzip eine Kerze und es ist ein Fake und das kennt unser Körper. Also unser Körper lässt sich nicht täuschen. Das ist das Gleiche bei den ätherischen Ölen. Ja. Der Körper weiß ganz genau, ob da was Echtes drinnen ist oder ob das was künstlich Nachgebautes ist. Das, auch wenn man das selber vielleicht vom Kopf her nicht weiß, der Körper weiß es. Ja. Und dann kommt noch dazu, wie wir vorher gesprochen haben, wenn man eine Kerze anzündet, ist das ein sehr bewusster Akt, ja. Das ist nicht wie wenn ich einen Lichtschalter drücke, sondern da stelle ich mir das hin, ich zünde das an, dann warte ich, bis das gescheit flackert. Hinterher blase ich es dann wieder ab. Das heißt, es holt mich in diesem Moment, ich tue da was gerade ganz Besonderes, ja. Also, es bringt irgendwie, ich sage mal, ein bisschen Achtsamkeit ins Leben, auch ein bisschen Selbstwertschätzung, ja. Es ist mir wert, dass ich da jetzt was anzünde und mir das schön mache zu Hause.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja schön. Insofern ja die perfekte Kombination für diese Winterabende, wenn man nicht einschlafen kann. Nicht, dass man sich aufs Nachtkästchen eine Kerze stellt, aber zum Abendessen ja, zum Beispiel. Oder wenn man ein Buch liest, dass man sich irgendwo im Raum eine Kerze hinstellt, sicher natürlich die dorthin stellt oder eben die Kerze für die Aromalampe verwendet, wenn man keinen Diffuser verwenden möchte. Im Prinzip kann man ja so sagen, wenn man jetzt beruhigende, entspannende ätherische Öle, wie zum Beispiel Orange, Mandarine, Lavendel, vielleicht ein bisschen Weihrauch jetzt um diese Jahreszeit in den Rauhnächten auch in die Aromalampe hineingibt und die mit einem guten Teelicht auch noch aktiviert, sozusagen hat man die perfekte Kombination, um wirklich ruhig und entspannt zu werden. Mhm. Überhaupt noch so einen hektischen Einkaufstag zum Beispiel oder Verkehr ist ja auch gerade in der Winterzeit, in der Vorweihnachtszeit oft ein Thema, wo man dann schon gestresst nach Hause kommt. Und dann auch zwischen den Feiertagen, glaube ich, ist das was ganz Besonderes, weil sie auch diese Familienfeste manchmal aufwühlen können am Abend. Stimmt, und dann ist es ganz gut, wenn man vielleicht eine Kerze entzündet, weil ja, du so ja eben diese Zusatzeffekte auch noch genannt hast, diese positiven mit dem Licht, mit dem Rotanteil, mit dem Flackern, dass man das noch intensiviert, das Ganze. Genau, das finde ich wirklich ein sehr schöner Gedanke. Eine letzte Frage vielleicht noch. Was kann man denn, kann jeder eigentlich selber Kerzen herstellen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch bei den Kerzen, gesehen habe ich das einmal irgendwo auch, so wie bei allen anderen Dingen, bei Kosmetik und so, diese Do-it-yourself-Trends.
Ja, also das ist überhaupt in den letzten Jahren ein großer Trend. Und ich denke, die meisten von uns haben schon selber Kerzen hergestellt. Das macht man auch gerne in Kindergärten mit den Kindern, weil das einfach eine irrsinnig schöne Beschäftigung ist. Ja, also man macht aus alten Wachsresten etwas und hat dann was Schönes Neues. Ich glaube, das kann tatsächlich jeder. Die Qualität ist halt eine andere, als wenn es professionell hergestellt wird. Ja. Wenn man alte Wachsreste verwendet, dann ist es natürlich, muss man wieder wissen, wie man da denn doch drauf abstimmt und so weiter. Also das Produkt ist sicher ein anderes, aber da geht es ja auch um etwas anderes. wenn man das wirklich professionell und gescheit machen möchte, dann müsste man eigentlich eine Ausbildung zum Wachstier machen und die dauert nicht umsonst 2 Jahre. Ja. Also da gibt es sehr viel, was man wissen muss, wie es funktioniert. Für zu Hause als Geschenk für die Oma oder irgendwas finde ich das eine schöne Betätigung. Da auch nochmal ganz wichtig, wenn man Kerzenreste zu Hause hat und die einschmelzen möchte, das tut man bitte nicht direkt am Herd, ja, sondern immer im Wasserbad. Das ist ganz wichtig, weil Wachs, also speziell das Paraffin, hat einen Flammpunkt von 180 Grad. Das ist relativ wenig, also da braucht es nicht lang, bis sich das selbst entzündet. Und wenn man das im Wasserbad macht, also eine Schüssel mit Wasser nehmen und eine, wir machen das oft, wenn wir zu Hause so Bastelaktionen haben mit einfach leeren Konservendosen, dort das Wachs hineingibt, dann kann gar nichts passieren. Ja, da ist man auf der sicheren Seite. Die kann man dann auch super vorne ein bisschen einknicken, die Dosen, dann kann man auch ganz genau zielen. Das schaffen auch schon kleine Kinder, wo das Wachs hingehört. Und wenn man jetzt sagt, man möchte sich jetzt nicht mit Kerzenherstellung herumplagen, sondern einfach irgendwas Nettes machen, bieten sich da zum Beispiel diese Wachsmelzen, nennt man die, glaube ich. Also so kleine Wachsbröckeln, die man dann natürlich auch mit guten ätherischen Ölen beduften kann und im Duftlamperl erhitzen, dass es einen Duft abgibt. Also das ist zum Beispiel ganz eine nette Sache, die man machen kann.
Ja, das mit den Wachsmelz, das hat sich, war vor einigen Jahren ganz populär. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger, kommt ja mir vor, um diese Wachsmelz. Aber man kann sie ja auch schön verzieren.
Ja, genau.
Mit den Kindern. Es gibt ja dieses Blattwachs, wo man verschiedene Dinge ausschneiden kann und verzieren kann. Und
ja, oder man kann wunderschöne schöne Anhänger machen aus dem Wachs mit so Kerzen, nicht Kerzen, aus Keks ausstechen. Mhm. So einfach Wachsplatten ausrollen und dann mit Keks ausstechen und das dann auf den Christbaum hängen. Also mit Wachsresten kann man wirklich ganz viele tolle Dinge tun, ja.
Mhm. Genau, und die Kerzen selber auch verzieren. Genau. Also mit diesem Plantwachs zum Beispiel, das denke ich, das funktioniert dann auch ganz gut. Ja, herrlich. Ich liebe Kerzenlicht in Verbindung mit guten, hochwertigen Pflanzendüften in meiner klassischen alten Aromalampe. Wie gesagt, ich habe so eine Salzkristalllampe, mit der ist es zu Hause auch eine besondere Stimmung immer. Und ich brauche sie gar nicht verzieren, weil das zahlt sich gar nicht aus bei meinem Verbrauch. Ja, liebe Gudrun, vielen herzlichen Dank für die vielen, vielen wunderbaren und wirklich sehr hilfreichen Infos zu Kerzen. Wo kann man dich erreichen, wenn man noch Fragen hat? Wo kann man eure Kerzen am besten kaufen? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich denke mir, die einen oder anderen, die das jetzt hören, werden vielleicht ein bisschen bewusster in Zukunft Kerzen kaufen. Und dann ja, bin ich auch also, nochmal sicher, wenn man zu euch kommt, auf jeden Fall.
Also Kerzen, unsere Kerzen gibt es eigentlich in Österreich, ich würde mal sagen, so gut wie in jedem Supermarkt. Die kann man auch erkennen, weil die heißen Hoferkerzen. Genau, im Supermarkt, in den Drogeriemärkten gibt es, in Baumärkten. Wir haben den Onlineshop, wo man sie bestellen kann. Falls wir Zuhörer auch aus dem deutschen oder italienischen Bereich haben, auch da gibt es unsere Kerzen in den Geschäften. Ja, und wenn man noch Fragen hat in Bezug auf was auch immer, was ich möglicherweise beantworten kann, meine Kontaktdaten gibt es auf unserer Website ganz leicht zu finden unter www.hofer-kerzen.at. Ich glaube, du verlinkst es dann auch immer unter deinem Podcast. Genau, einfach bitte, dort ist meine E-Mail-Adresse und auch die Telefonnummer hinterlegt und dann einfach melden. Und ich schaue, was ich dann noch an Informationen bieten kann.
Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Gudrun. Die Kontaktdaten, ja genau, und die Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und ja, den nächsten Podcast gibt's wieder in einem Monat, also zu Jahresbeginn. In diesem Sinne, alles Liebe, eine schöne Weihnachtszeit, eure Ingrid Kahner.